Ich lade euch ein, in euren Bibeln den Brief an die Galater aufzuschlagen, in Kapitel 4. Wir werden heute Abend kurz, in aller Kürze, die Verse 4 bis 5 betrachten. Galater 4, die Verse 4 bis 5. Hört die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir an diesem Abend. Unsere Ohren haben diesen Klingen an diesem Abend von den Liedern über die Geburt deines Sohnes. Und dein Wort ruft es durch die ganze Geschichte hindurch. Durch deine Propheten ist es angekündigt worden, durch die Apostel verkündet worden, dass wir wissen, dass Christus der Herr gekommen ist für uns und dass wir ihn als Herrn annehmen sollen. Und wir bitten dich, dass du uns das Baby in der Krippe heute Abend als den Herrn erkennen lässt, der unser Retter ist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. An diesem Tag des Herrn werden wir das bekannte Lied singen, Joy to the World. Aber warum singen wir Joy? Warum singen wir über Freude? Warum ist es eine Freude? Warum ist es eine Freude für die Welt, dass Christus gekommen ist? Er wurde gesandt von Gott und er hat auf sich selbst unsere Sünde genommen und uns erlöst. Und das sind drei Dinge, die wir betrachten werden heute. Christus wurde gesandt von Gott, er hat uns auf sich genommen und er hat uns erlöst. Die Schrift ist heute sehr kurz. Vielleicht denkt ihr, wie kann der Pastor heute eine Drei-Punkte-Predigt machen? Aber es ist nicht mal schwer, das zu sehen, dass hier drei Dinge liegen im Text. Es ist, als hätte der Apostel Paulus, als er an die Gemeinde in Galatien schreibt, dass er das ganze Evangelium in diese zwei Verse hineinlegen will. Und es ist unfassbar, wenn wir in Vers 4 lesen, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was Paulus uns hier zeigen will, ist, dass das Kommen Christi kein historischer Unfall war. Es war kein Zufall. Es war das Werk Gottes selbst. Seht ihr, eine der Dinge, die Menschen uns gerne denken lassen wollen, Christus ist nur ein Lehrer unter vielen. Er war entweder eine mystische Person, also ein Mythos, oder er war historisch. Aber es ist bedeutsam in der Weltgeschichte, denn irgendwie war er ja da, historisch gesehen, und er hatte Erfolg. Aber Paulus sagt etwas, was weitergeht. All das, was hier passiert ist, ist gemäß des Willens Gottes. All das ist der Plan Gottes, der sich entfaltet hat und der uns die Tiefe seines Herzens zeigt, was für ein Herz er für Sünder hat. Und es ist die fortschreitende Offenbarung über die Dinge Christi, die im Alten Testament anklingen und die dann die Erfüllung finden in dieser Geburt. Im Alten Testament, die Person des ersten Adams, haben wir bereits den Schatten dessen, der kommen sollte. Der zweite Adam, der bessere Mensch, Jesus Christus, der Sünder erlösen würde, die in Adam gefallen sind. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir in 1. Mose 3, Vers 15 heute schon gelesen haben. Die Verheißung Gottes. 1. Mose 3, Vers 15. hier ist dieses Echo von Christus. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zu wem spricht Gott hier? Er spricht zur Schlange. Aber von wem redet er allgemeiner? Über den Besonderen? Der Same der Frau. Der Same der Frau, der Jesus Christus ist, der Herr. Wir fahren fort und bedenken die Verheißung. Die Verheißung wird größer. Wir denken an die Verheißung in 1. Samuel, dass Gott seinem Volk einen König geben würde. Der Herr hat einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestimmt, dass er König über sein Volk sein sollte. Oder auch in 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 12 bis 14. Wenn deine Tage erfüllt sind, das sagt er zu David, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich einen Samen nach dir erwecken, deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Diese Verheißung zeigt Christus. Die Fülle der Zeit, die Geschichte hatte sich bis dahin entfaltet. Die erste Ankunft Christi war eine Erfüllung. Und es gibt einen Schatten, der auch in den Richtern zu finden ist und in den Königsgeschichten. Abends betrachten wir ja zurzeit in den Gottesdiensten 1. Samuel. Wir betrachten die Versagen und das Versagen von Saul. Aber es gibt auch diese Verheißung, die wir jetzt gerade gelesen haben, über den König, der kommen würde, der nach dem Herzen Gottes sei. Hört ihr die Botschaft Christi und den Charakter, seine Zuneigung, die er hat, ein Mensch, der nach seinem Herzen sein würde. Und 2. Samuel 7, Vers 13 bis 14, da ist das Kommen des Christus wieder angekündigt. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das Entfalten, die Entfaltung bis zur Fülle der Zeit. Wir können auch über Christus nachdenken, wie er durch die Geschichte hindurch verheißen wurde, durch die Propheten und durch die Engel. Jesaja schreibt in Kapitel 40, die Verse 3 bis 5, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und eine andere Prophezeiung in Jesaja 53, die Verse 2 bis 4. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Diese Verheißung des Leidens unseres Herrn, hunderte von Jahren, bevor er seinen ersten Atemzug als Mensch tat, geboren von der Jungfrau Maria. In Jeremia 33, 14 bis 17. Siehe, Tage kommen, da werde ich die Verheißung erfüllen. Moment. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden.
In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr, es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Auch den Priestern und Leviten soll es nie an einem Mann fehlen vor meinem Angesicht, der allezeit Brandopfer darbringt und Speisopfer anzündet und Schlachtopfer zurichtet. Und dann haben wir noch die letzten Propheten des Alten Testaments, nämlich Johannes der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testaments. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. So haben wir heute ganz viele Verheißungen gehört. Warum? Wir wollen deutlich machen, Jesus Christus ist viel herrlicher, als wir es auch nur durch diese ganzen Ausschnitte, die wir aus seinem Erdenleben haben, fassen können. Einige Jahre zuvor habe ich die Alpen besucht mit meiner Familie und ich hatte eine gute Kamera bei mir und ich habe das Beste gemacht, um diese gewaltigen Berge zu fotografieren. Und ich saß am Ende des Abends da, habe die Bilder angesehen und habe immer gedacht bei den Bildern, das ist nicht einmal ansatzweise die Größe, die der Berg wirklich darstellt. Wenn ich nur meine Augen aufmache und um mich herumblicke, dann sehe ich das meiste. Aber die Fotos können die Größe dieser Berge gar nicht wirklich einfangen. Und das ist auch in dem Abschnitt, den wir jetzt heute Abend als Grundlagentext haben, in Galater. Diese Offenbarung Christi in den Schatten und Propheten des Alten Testaments und die Fülle, die dann da war, als er auf diese Welt kam. Und auch die Fülle dessen, was geschehen war, als dann seine Hände durchgraben waren. Es ist nicht nur so, dass in der Fülle der Zeit gesandt wurde von Gott, sondern er war Gottes Sohn. Und das ist ganz bedeutsam. Wir müssen die Frage stellen, warum? Warum würde Gott so etwas tun? Nicht nur dieses Bild, wer er sei, sondern warum wurde er gesandt? Warum hat der ewige Sohn Gottes, der für immer zur Rechten Gottes sitzt, warum ist er in der Jungfrau Maria Mensch geworden? Die Schrift spricht deutlich darum, warum er das sagt, in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was ist die Antwort auf die Frage, warum hat er Christus gesandt? Gott hat die Welt so sehr geliebt. Es war die Liebe Gottes, die ihn dazu gebracht hat, seinen kostbaren, makellosen, wunderbaren, geliebten Sohn zu senden. Für mich und für dich. Wie du in den Vers 4 von Galater weitergehst, da lesen wir, er ist der Sohn Gottes, aber geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Gott hat seinen Sohn gesandt, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er nahm uns auf sich. Ein Teil. Wer ist er und was hat er getan? Jesus ist der Sohn Gottes. Das solltet ihr mitnehmen. Er ist nicht nur ein Sohn, der von Gott adoptiert wurde, sondern er ist der wirkliche Sohn Gottes. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt. Das ist hier diese Betonung, wer Christus ist. Er ist Gottes Sohn. So natürlich, wie es nur sein kann. Er ist empfangen im Leib der Jungfrau Maria. Wirklicher Gott, Licht von Licht. Gott der Ewigkeit von Ewigkeit. Er hatte nie einen Anfang und wird nie ein Ende haben. Das ist der, den der Vater gesandt hat. Der Sohn, seinen Sohn. Gott zu uns. Und das sollte uns innehalten lassen. Denn wenn du die Schriften liest, dann weißt du die Folgen des Falls. Die Entfremdung von Gott. der Verlust der Gemeinschaft, die Beziehung mit Gott ist zerbrochen. Es gibt nun Feindschaft zwischen uns und Gott. Wir haben keinen Zugang mehr zu ihm. Und was er hier sagt, Gott wohnt erneut mit unter uns, mit seinem Volk. Das ist so bedeutsam. Jesus ist Gott. Das ist der erste Aspekt, wer er ist. Und das ist ein Teil seiner Natur. Das zweite, wir lesen hier, geboren von einer Frau. Natürlicherweise, er ist wirklich von Maria geboren. Er ist wirklich ein Mensch, voll und ganz, mit einem Willen, menschlichen Willen, menschlichem Geschmack, menschlichem Denken, menschlichem Herz, menschlichem Körper. Er war vollkommen Mensch. Aus der Substanz von Maria, er teilt seine Natur mit ihr. Sie ist seine wirkliche Mutter. Er sah aus wie sie. Er sprach wie sie. Er handelte wie sie. Was lesen wir hier? Er hat dich und mich genommen auf sich selbst. Er wurde uns, der Gott der Ewigkeit, vereinigte sich unzertrennlich, aber doch unterscheidbar mit der Menschheit. Die Menschlichkeit wurde sein Teil. Er atmete, er schlief, er erwachte. Jeder Aspekt unserer Menschlichkeit ist in ihm leiblich vorhanden. Alles außer unsere Sünde. Er hat uns auf sich genommen, er hat uns getragen, nicht nur als einen Mantel, den er halt über seine Göttlichkeit angezogen hat, sondern die Fülle der Menschheit vereinigt mit seiner ewigen Göttlichkeit. Alle unsere Schwachheiten, alle unsere Nöte, alle unsere Schmerzen sind seine geworden, weil er uns geliebt hat und es auf sich genommen hat. Wir müssen das sehen. Der Gott-Mensch. Die Fülle seiner Gottheit und die Fülle deiner Menschlichkeit. Er weiß, wie du dich fühlst. Und er hat die Macht, dir zu helfen. Er weiß, wie alleine du gewesen bist und wie alleine du sein kannst. Und wie seine Schmerzen sind, die dein Leben durcheinander bringen. Auch die Not in Beziehungen. Er weiß, wie das ist. Er weiß sogar, wie es ist, versucht zu werden. In jeder Weise. Denn er wurde in allem, wie wir versucht, jedoch ohne Sünde. Er hat dich und mich auf sich genommen. Aber nicht nur das, wir lesen, dass er ein Werk getan hat, nämlich die Frage, was er getan hat. Er ist geboren unter dem Gesetz, unter das Gesetz getan. Um was sprechen wir? Über das Moralgesetz Gottes, das Gesetz, das im Alten Testament offenbart wurde. Das Gesetz, das vor das jede Person gestellt wird. Das Gesetz, das uns offenbart, was Sünde ist. Das Gesetz und der Gesetzgeber hat sich hier willentlich unter das Gesetz gestellt. Nämlich alle Forderungen und alle Verpflichtungen und alle Bestrafungen des Gesetzes hat er auf sich genommen, vollkommen. Und er tat es, damit er unser Retter sein konnte. Also Freunde, was ich euch heute aus dem zweiten Teil hier zeigen will, in Vers 4. Christus kam, der ewige Sohn Gottes, und wurde Mensch, damit wir ihn ergreifen können und leben. In Vers 5 haben wir die große Antwort auf die Fleischwerdung Christi, um die zu erlösen, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus wurde unter das Gesetz getan für deine und meine Erlösung. Wenn du die Frage stellst, was geht hier vor sich? Was ist hier die Sprache, dass er uns loskaufte? Warum das so ist? Als wir gesündigt haben, da haben wir eine Bestrafung auf uns gezogen. Das ist, wir haben quasi ein Loch voller Schulden und immer mehr Schulden auf uns geladen. Wir verdienen die gerechte Verachtung Gottes für das, was wir getan haben, gedacht haben, was wir gesagt haben, was wir nicht getan haben. Dinge, die wir hätten tun sollen. Dinge, die wir nicht hätten tun sollen, die wir aber getan haben. Vor Menschen und vor Gott. Alles, was wir in unser ganzes Menschsein, in Fleisch und Leib und Seele, ist in Ketten unter der Sünde. Und die Sprache ist hier eine Erlösungssprache. Er hat uns erkauft, losgekauft. Was waren die Kosten? Vollkommener Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Etwas, was du und ich nicht tun können. Wir haben es nie getan. Wir versagen darin, das zu tun. Etwas, das nur Christus tun kann. Warum ist Christus gekommen? Warum können wir sagen, Joy to the world, Freude für die Welt? Jesus kam in die Welt für uns und er hat das Gesetz vollkommen gehalten und hat die Strafe für uns vollkommen auf sich genommen. Keine Strafe mehr, keine Schuld mehr, keine Feindschaft mehr mit Gott. Aber nun sind wir geliebt, vereinigt mit Gott und sind nicht nur nicht mehr seine Feinde, sondern die Schrift sagt uns, wir können nun Sohnschaft empfangen. Adoption. Das ist mehr als nur zu sagen, du bist jetzt der Strafe entkommen, du sollst jetzt aus dem Gefängnis gehen, sondern es ist völlig anders. Hier ist das Erbe desjenigen, gegen den du dich gestellt hast. Du verdienst Bestrafung, aber hier ist der Schlüssel zum ganzen Königreich. Er kauft für dich und es ist ein freies Geschenk. Und du bekommst es, wenn du an ihn glaubst. Und nicht nur das, sondern du hast einen Platz an meinem Tisch. Ich kenne deinen Namen. Du kennst meinen Namen. Und ich spreche in Liebe mit dir. Und ich umarme dich als einen Sohn, als eine Tochter. Und ich freue mich über deine Siege. Und traure über deine Versagen. Und ich werde immer bei dir sein. Und werde dich retten, wenn du in die Irre gehst. Ich bin dein Vater, der dich immer festhält. Das ist der Grund, warum wir sagen können, Freude für die Welt. Deswegen freuen wir uns in dieser Jahreszeit. Das ist nicht wegen irgendwelcher Konsumgüter oder die Zeit mit der Familie oder all die Dinge, die wir haben und über die wir uns auch freuen, sondern der Sohn, der uns gegeben wurde. Gott im Fleisch, Christus Jesus, unser Erlöser, unser älterer Bruder, der Bräutigam der Kirche. Freunde, lasst uns freuen und ihn loben und ihm die Ehre geben, die seinem Namen gebührt. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Und Herr, wie nur in so wenigen Worten du uns einen Einblick geben kannst in die Gewaltigkeit deiner unbegrenzten Herrlichkeit. Und wir bitten, Herr Vater, dass du den restlichen Abend gebrauchst, dass du in unseren Herzen wirkst und uns dazu bringst, das zu tun und zu denken und zu sagen, was dir wohlgefällig ist, und dich zu loben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.